Wir kommen heute im Matthäus-Evangelium zu einem der bekanntesten Worte der ganzen Heiligen Schrift aus Matthäus 11, und zwar 28 bis 29 und 30. Das sind diese drei berühmten Verse. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich denke, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir war es am Anfang so, man hat ja noch gewisse Illusionen am Anfang. Aber es ist so, wenn man lange genug gläubig ist, dann ist einem etwas klar, das, was Paulus auch eindeutig sagt, was der Jesus sagt, es ist einfach Realität. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und wenn der Jesus sagt, wir sollen kommen, das ist ja ein Aufruf, fast schon ein Befehl. Wenn wir mühselig und beladen sind, dann müssen wir einfach nüchtern sehen, dass man in diesem Leben mühselig und beladen wird, das ist normal. Und zwar, das kommt einfach vom Sündenfall her. Man muss das nüchtern sachlich sich vergegenwärtigen. Viele von uns in der jungen Generation, die sind in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen. Wenn man sich ein bisschen mit der Generation davor, auch der Kriegsgeneration, noch eine Generation vorher oder gar, wo die vorige Jahrhundertwende war, auseinandersetzt, dann sieht man, dass es die Leute eigentlich so gut, wie es uns heute geht, trotz allem Jammern, eigentlich noch nie gegangen ist. Vor allem her, vom hygienischen her, vom finanziellen her, auch von der sozialen Versorgung. Sowas gab es noch nie. Gell, die Leute haben immer einen Lebenskampf gehabt auf Leben und Tod. Gell, das muss man einfach sehen. Und man darf nur denken, Krankheiten, es gab Generationen, ihr könnt es sehen, wenn ihr die Liederbücher anguckt, wie die gestorben sind. Gell? Der eine wird 30, der andere 40, der andere 50. Gell? Es kommt eher selten vor, dass jemand älter wird. Das heißt, da war ein Kampf. Da war ein Kampf ums Tägliche. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, wenn du früher zum Beispiel in bestimmter Gegend warst und du warst ein Unfreier. Das hat geheißen, du warst wie ein Sklave. Jeder konnte dich umbringen, jeder konnte dich letztendlich verkaufen, jeder konnte mit dir machen, was er wollte. Du hast nur, sagen wir, einigermaßen Bedingungen gehabt, wenn du warst, was man heute Elite nennt. Das heißt, du hast zur Oberschicht gehören müssen. Hast du keine Chance sonst. Gell, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Wir haben jetzt so eine Situation, wo es wesentlich besser ist. Ob das so bleibt, das ist eine ganz andere Frage. Das wissen wir nicht. Gell? Und von daher ist das, was der Jesus hier sagt, von letzter Bedeutung. Er sagt also, komm. Und das ist ein Befehl. Und jetzt muss man sich nüchtern, sachlich einfach nochmals vergegenwärtigen. Wenn zum Beispiel jemand im Alten Testament vor Aussatz geheilt werden wollte, sagt die Bibel ganz klar, du musst zum Priester kommen. Die Bibel sagt ganz klar, du musst zum Priester kommen, du musst kommen. Und es gibt ganz viele Dinge geistlich, und ich denke, es ist ein ganz zentraler Punkt, wo einfach die Gläubigen falsche Vorstellungen haben. Wo sie denken, warum lässt Gott das zu? Sie glauben, dass sie passiv sein dürfen und es einfach laufen lassen können und dass der Herr dann alles regelt. Und da kommt an und für sich auch ganz stark, ich sag's mal, ungeschützt, kommt auch der kalvinistische Gedanke ein bisschen rein, der ja sagt, wenn du praktisch ein Auserwählter bist, wenn du Gott dienst, sagt, dann geht's ja wirtschaftlich gut, solche Dinge, gell, sagen nicht alle, aber das ist so ein Grundtenor. Die Bibel geht von was ganz anderem aus. Sie sagt generell, dieser geistliche Kampf, aber auch der Lebenskampf, weil der Ungläubige hat den Lebenskampf ja genauso, bloß der ist viel elender dran wie die Gläubige. Der ist dem schutzlos ausgeliefert. Der ist praktisch erledigt, der hat gar nichts. Und Herr Jesus sagt klipp und klar, dieser Kampf ist eine Folge vom Sündenfall, das ist normal. Er sagt zum Beispiel, in der Welt habt ihr Trübsal. Luther hat übersetzt, habt ihr Angst. Gleich. Trübsal wirkt Angst, das ist völlig normal. Das ist ein Kampf in dieser Welt. Und er sagt klipp und klar, dass der Jesus eingreifen kann, dass er helfen kann, muss ich kommen. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz trüben Kapitel. Eigentlich, ich habe schon tausendmal gesagt, jetzt sage ich es tausende einmal. Nehmt ein neues Testament, da oben liegen genügend. Ihr kriegt die für 50 Cent. Dann geht einfach hin und unterstreicht jedes Mal, wenn die Bibel einen Befehl gibt. Das ist ein Befehl, komm. Und dann ist klar, dann weiß ich, ich muss kommen, wenn der Herr mir helfen soll, wenn der Herr mich trösten soll, wenn er mir mein Elend abnehmen soll, wenn er mich zur Ruhe bringen soll, dann muss ich kommen. Wisst ihr, wenn ich nicht komme, dann ist er trotzdem vom Herr Jesus her ein vollkommenes Opfer. Sei hohe Priestertätigkeit, aber Gott macht keine Automaten. Darum ist auch die Lehre, ich sag's nochmals, vom unfreien Wille, dass der Mensch praktisch, lehrt Muslims auch Kismet, dass der Mensch ein vollkommener unfreier Wille hat und praktisch ein Spielball ist, das ist Unsinn geistlich. Entschuldigung, wie ich so deutlich sage, die Bibel sagt, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und die Bibel sagt klipp und klar, wer nicht will, der nimmt es halt nicht. Und genauso sagt der Herr Jesus, komm, und wer nicht kommt, bei dem passiert alles, was in unserem Text geschrieben steht, nicht, möchte ich ausdrücklich betonen. Wisst ihr, und von daher ist es ganz einfach, Gott hat alles getan. Wir sind nicht die Agierende. Das ist ein Grundsatz. Er hat alles getan. Er hat ein vollkommenes Opfer gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben. Der Jesus hat alles getan als hoher Priester. Hat sich zur Rechte des Vaters gesetzt. Damit heißt es, es ist alles bereit, alles fertig, alles vollbracht. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Die Bibel ist ein Buch. Es ist nichts groß anders wie eine Beschreibung von einem Gerät. Da steht genauso exakt drin, wie bei einem Gerät steht, du musst auf den Schalter drücken, dass es angeht. Genauso sagt die Bibel klipp und klar, du musst das und das tun, dass der Herr eingreift. Wisst ihr, wenn wir das einfach nicht tun, dann können wir uns nicht beschweren. Wisst ihr, die Gläubigen beschweren sich dauernd, oh, warum hat Gott das zugelassen, warum dieses, warum jenes. Aber sie tun einfach das nicht, was hier steht. Würden sie das tun, hätte sie ganz viel Elend, gar nicht. Und da wäre ganz viel Ruhe, aber in der Seele. Von daher ist der Text für uns ganz, ganz wichtig. Also nochmals, das Beispiel, ein Aussätziger, obwohl Gott ihn eventuell sogar schon geheilt hat, musste er, dass es vollständig amtlich war, musste er zum Priester gehen. 3. Mose 14 wird es beschrieben. Reinigung von Aussatz. Er musste kommen. Wenn er nicht gekommen ist, dann hat sogar sein können, er war gereinigt. Er hat den Aussatz losgehabt, aber er wurde trotzdem in die Volksgemeinschaft nicht aufgenommen. Der hat leben müssen wie ein Aussätziger, obwohl er keinen Aussatz mehr hatte, wenn er nicht gekommen ist. Und genauso ist geistlich. Ich muss unter Umständen im Elend leben oder habe Kämpfe, die ich gar nicht hätte, wenn ich kommen würde. Und von daher ist das ganz dramatisch, wenn der Jesus sagt, komm. Er sagt der klipp und klar, kommt her zu mir. Und zwar, wir haben das nötig, weil, ich möchte jetzt zwei Stellen lesen, die einfach eine zentrale Funktion haben für das ganze Verständnis. Ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, was der Ungläubige hier am Hals hat. Weil der Ungläubige hat noch etwas am Hals, das wir nicht am Hals haben. Das möchte ich einfach betonen. Der Ungläubige hat die Flüche aus 2. Mose, aus dem 3. und bis zur 3. und 4. Generation, aus dem 3. und 4. Glied, die hat er am Hals, haben wir nicht. Bei uns ist laut Galater 3,13 jeder Fluch gelöscht. Wenn ein Gläubiger der Herr Jesus annimmt und gerettet wird, dann sind alle Flüche gelöscht. Interessant auch für seine Nachkommen. Das heißt, unsere Kinder haben die Flüche auch nicht. Das ist ganz wichtig. Unsere Kinder haben diese Flüche nicht. Das heißt, wenn jemand unter Fluchlinie ist, 3. und 4. Glied, dass nur Unglück passiert, wenn sich hier jemand, jetzt machen wir das Beispiel, im 2. oder irgendeiner dieser 4 Glieder bekehrt, dann bricht dieser Fluch sofort, bei einem Ungläubigen nicht. Und da kannst du ganz viel erklären, was bei Familie und auch bei Leute passiert in der Welt, wo immer Unglück ist. Der Gläubige hat das nicht. Er hat einfach hier, ist keinem Fluch mehr ausgeliefert. Der Teufel kann ihn nicht mehr quälen. Jetzt kommt der Apostelgeschichte 14, 22. Paulus sagte aber, und stärkte die Seelen der Jünger. Wisst ihr, wir müssen einfach nüchtern sachlich die Bibel ernst nehmen, was sie sagt. Sie sagt, sie stärken die Seelen der Jünger. Wo ist denn meine Schwachstelle? Meine Seele. Es ist die Seele. Seele ist ja mein Ich, mein Emotionsbereich, dort wo auch die Gedanken sich abspielen. Das ist das, wo ich das Empfinden habe. Da, wo es mich auch schlaucht, wo ich unzufrieden bin, wo das kommt. Er sagt hier, sie müssen die Seele der Jünger stärken, und jetzt kommt das Nächste, und ermahnten sie, da steht die ganz milde Form des Ermahnens, Parakaleo. Parakaleo heißt Parakaleo, ich rufe dich auf die Seite. Also der Jesus ruft dann durch seine Werkzeuge jemand auf die Seite und bringt es ihm schonend bei. Das ist hier gemeint. Es gibt eine andere Form von Ermahnen. Leider gibt es im Deutschen keine zwei Worte für das. Es heißt nuteteo und das meint scharf ermahnen. Also zu Deutsch ins Gewisse reden. In der Gassensprache, in der Welt sagt man in den Senkel stellen. Das ist hier nicht gemeint. Sondern sagt ganz klar, die Jünger haben das nötig, die Gläubigen, dass ihre Seelen gestärkt werden. Das ist die Stelle, wo der Herr Jesus hier in Matthäus 11 zeigt. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass man sie ermahnt. Das heißt, dass man sie darauf hinweist. Und jetzt sagt er, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Jetzt kriegen wir hier einfach eine ganz logische Angriffsstrategie des Teufels. Der Teufel will, dass wir in unserer Seele schwach sind. Der Teufel will, dass wir nicht auf das hören, was der Herr uns zu sagen hat. Und der Teufel will, dass wir im Glauben irre werden. Da steht, unbeirrt im Glauben zu bleiben, und der Teufel will genau das Gegenteil. Das heißt, diese ganzen Dinge, wo der Jesus sagt, die ihr mühselig und beladen seid, diese Kämpfe, das Elend, was hier alles kommt, spielt sich in meinem seelischen Bereich ab und es wird vom Teufel immer benutzt, um mich im Glauben irre zu machen. Wenn ich das einmal weiß, rein vom Verstand her, dann werde ich nicht mehr so schnell hadern, dann werde ich nicht mehr so schnell falsch reagieren, dann kommt langsam Licht. Und jetzt sagt er, und sagt denn ihnen, ist jetzt ganz wichtig, dass wir, also die Gläubigen, durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das heißt, es ist völlig normal, dass ein Gläubiger Bedrängnisse hat. Das Wort heißt Lipsis. Das ist ein ganz seltsames Wort. Man kann es vielleicht so erklären, ich habe schon oft erklärt, weil das ist mir immer so plastisch. Wie hat er denn in der Schule, wenn wir unter der jungen Kerle so Kämpfchen hatte, gab es etwas, das habe ich gehasst, der Schwitzkasten. Man ist einfach hingegangen und der andere hat dir, oder selber gemacht, hat dir der Ellenbogen um den Kopf gelegt, hat zugedrückt und dann haben deine Ohren gefeuert. Es war jetzt nicht lebensbedrohlich, aber es war ekelhaft. Und ich habe immer, wenn ich das Wort Lipsis auch, guck, was das vom Griechischen her bedeutet, ist mir immer der Schwitzkasten eingefallen. Es ist eine Bedrängnis, die mir unangenehm ist. Ich will es nicht. Es ist noch nicht lebensbedrohlich, aber es ist ekelhaft und es stört mich und es ist für mich etwas Furchtbares. Und er sagt, das wird passieren und zwar oft. Ausdrücklich, oft. Er sagt, durch viele Bedrängnisse. Er sagt nicht, ihr Gläubiger, alles ist wunderbar und wenn man Gott dient, geht es einem nur gut, so wie es Charismatiker manchmal sagen, sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt, du wirst viele Trübsale haben. Das heißt, Trübsal ist der Normalzustand des Gläubigen. Warum? Können wir sagen, warum? Ich erkläre es, steht nicht auf dem Zettel. Ist ganz einfach. Guck her. Ich war als Kind ein wilder Bursche. Und mir ist relativ oft passiert, dass ich mir Holzstückchen, im Schwäbischen sagt man Speiser, in die Hand hineingerammt habe. Und ich habe das immer gefürchtet, wenn meine Mutter dann Nadel geholt hat, hat es rausgemacht. Die hat öfters mit der Nadel das rausgemacht. Weil wenn man das nicht rausmacht, passiert was ganz Einfaches. Es geht nur eine Zeit, meistens ein Tag reicht, dann zieht das Eiter. Was ist Eiter? Eiter ist die Abwehrbewegung des Körpers, das den Fremdkörper hinaustun will. Und jetzt sagt die Bibel, du bist in einem Geist zu einem Leib getauft. Und wir sind aus dem Reich der Finsternis, des Teufels, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das steht in Kolosser 1, Vers 13. Gleichzeitig sagt die Bibel aber, bis zur Wiederkunft Jesu, das sagt der Teufel am Herr Jesus bei der Versuchung in Matthäus 4, dass die Welt sein Einflussbereich ist. Wir sind jetzt Menschen, die innerlich nicht mehr zum Reich des Teufels gehören, aber wir wohnen im Reich des Teufels. Wir wohnen in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt. Diese Welt ist unter dem Einfluss des Teufels. Aber wir gehören nicht dazu. Wir sind Fremdlinge. Und der Jesus sagt dann auch, wir kommen nachher zu der Stelle, drum hasst euch die Welt, weil er nicht dazugehört. Jetzt ist ganz einfach. Das ist genau das Gleiche. Jetzt beginnt die Finsterniswelt, Abwehrkräfte zu organisieren. Das sind unter anderem Epheser 6, Vers 12, die Finsternismächte, die im Luftraum sind, die greifen dich an. Das heißt, die Menschen, die unter der Finsternis sind, werden von den Finsternismächten gereizt, dass sie dich angreifen. Ob das dein Nachbar ist, kann ekelhaft sein. Ob es dein Arbeitskollege ist, kann ekelhaft sein. Ob es die eigene Familie ist, kann alles ekelhaft sein. Diese Kräfte werden ausgelöst und das ist einfach normal. Und darum sagt Paulus, du musst durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Und jetzt sagt er, aus dem Grund muss deine Seele gestärkt werden, musst du ermahnt werden, auf dass du weißt und dass du es begreifst und dass du die richtige Entscheidung fällst, dass du dich im Glauben nicht beirren lässt. Das ist ein Programm. Jetzt kommt das Problem. Man kann dem nicht ausweichen. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Als ich mich bekehrt habe, bin ich versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Derselbe Sekunde ist mein Geist mit der himmlischen Welt in Verbindung geraten. In dem Moment haben die Finsternismächte angefangen, mich von außen anzugreifen. Völlig normal. Seit der Zeit habe ich Trübsal. Jetzt können wir sagen, ja, ist das wert? Klar. Das wird ein riesen Unterschied sein, spätestens wenn jemand die Augen schließt, wo er aufwacht. Und das ist wunderbar, auch die Fürsorge Jesu, alles was er macht, er sagt ja hier, wenn du das hast, diese Trübsal, die ist ja völlig normal, wenn du mühselig, wenn du beladen bist, wenn du es kaum noch schaffst, komm einfach. Und dann sagt er klipp und klar, er wird mir die Lasten abnehmen, das steht in dem Text. Das heißt, er bringt mich durch, jetzt habe ich ein Programm mit zwei Seiten. Einmal das Programm, dass ich dieser Trübsal, diesem Druck nicht ausweichen kann. Zweiter Teil des Programms, dass der Herr Jesus, wenn ich komme, wenn ich bereit bin zu kommen, mir absolut hilft. Das ist gigantisch. Aber wenn ich nicht komme, passiert gar nichts. Also das ist das Problem. Zweite Stelle ist 2. Timotheus 3, 12. Die ist jetzt schon ein bisschen dramatischer. Und die könnte bei uns auch geschehen. Also wir haben ja das Problem, dass jedes System, ob das jetzt diktatorisch ist, ob das letztendlich humanistisch ist, ob das demokratisch ist, hat bestimmte Ideologien. Und dahinter, das muss man einfach mal nüchtern sachlich sehen, steckt dieser Weltgeist. Und das hat mit dem zu tun, was Gott zulässt. Er lässt ja nicht alles zu, aber es hat mit Finsternismacht zu tun. Und von daher wird dich, wenn du ein Gläubiger bist, langfristig, nicht kurzfristig, langfristig wird dich jedes System angreifen. 2. Timotheus 3, 12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, alle, Regel und Ausnahme, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Jetzt erklärt er, wie die Welt vorgeht. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Das heißt, es sind Menschen, die, es ist oft so, die wollen dir eigentlich gar nichts Böses, sondern die werden von den Finsternismächten angereizt, dass sie dich angeht. Passiert im Beruf, passiert in der Familie, passiert überall. Also das ist etwas, das ist einfach normal. Passiert sogar in Gemeinde manchmal. Das ist dann das Drama, wenn es dort passiert. Weil eigentlich ist das die Spielwiese der Welt. Und jetzt muss man das einfach mal nüchtern sehen. Der Jesus geht hier davon aus und sagt, weil ihr mühselig und beladen seid, das ist einfach Fakt, müsst ihr kommen. Und er sagt klipp und klar, er wird uns erquicken. Das heißt, er bringt uns durch. Die Bibel sagt zum Beispiel jetzt hier nicht, er nimmt das Problem weg. Sagt er nicht. Er kann es wegnehmen, wenn er will. Aber er sagt, er wird uns so geistlich praktisch stärker, erquicker angehen, dass ich es überlebe. 1. Korinther 10, 13 zum Beispiel sagt, keine Anfechtung wird so stark sein, dass ich sie nicht ertragen kann. Das gehört einfach dazu. Jetzt müssen wir einfach mal gucken. Zum Beispiel 1. Timotheus 5, 23. Das ist einfach Fakt. Beim Sündenfall ist der Geist erstorben. Das hat auf den Organismus des Menschen eine Wirkung gehabt. Durch das ist die Krankheit entstanden. Das heißt nicht, dass wenn jemand krank ist, dass er dann gesündigt hat. Aber dass wir überhaupt krank werden, auch dass wir sterben müssen, auch dass wir altern in dem Sinne, wie es jetzt ist, ist eine Folge vom Sündenfall. Und das hat einfach mit dem zu tun, dass wir eine gefallene Natur sind. Da können wir nichts dran machen. Und 1. Timotheus 5, 23 sagt, trinke nicht nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens und wegen deines häufigen Unwohlseins willen. Es ist einfach normal, dass wir krank werden. Es gibt Leute, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Spiel, da sagt man, wieso bin ich krank und andere nicht? Das ist völlig normal. Wisst ihr warum? Das hat mit unseren Genen zu tun. Wisst ihr, wir sind alle keine neutrale Personen. Keiner von uns ist neutral. Jeder von uns hat Vorfahren. Und diese Vorfahren haben bestimmte Sünde begangen und bestimmte Sünde nicht begangen. Auch körperlich. Auch vom Essen her. Zu mir hat einmal ein gläubiger Arzt gesagt, es gibt Leute, die begehen Selbstmord mit Messer und Gabel. Ja, das kann man machen. Ich weiß, ein Prediger, der ist gestorben, weil er furchtbar gegessen hat. Jetzt können wir sagen, wieso lässt Gott den Prediger sterben? Ja, Entschuldigung. Gott hat akzeptiert, dass er das will. Wisst ihr, und von daher ist es einfach so, ein Teil dieser Trübsal und dieser Belastung ist Krankheit. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten, wörtlich steht dort, mitwirken. Römer 8, 28. Das heißt zu Deutsch, ich muss mir vergegenwärtigen, dass ich im Endeffekt, egal wie es geht, wenn ich wirklich der Jesus lieb habe, an ihm hänge, dann egal was passiert, ob es Krankheit ist, ob das irgend sonst was ist, ob das Druck ist, wird es mir alles zum Besten wirken. Das ist einfach Fakt. Aber die Bibel sagt nicht, wenn du Gott dienst, kriegst du keine Krankheit. Sagt sie nicht. Das ist das Problem. Sagt sie nicht. Und von daher, ein Teil von dem, was hier kommt, ist Krankheit. Und die Bibel kennt halt dann drei Möglichkeiten in der Zeit nach der Apostel, möchte ich ausdrücklich betonen. Manche lesen die Bibel und sagen, ah, der Jesus hat jeden geheilt, warum heilt er mich nicht? Ja, Entschuldigung. Ich muss halt gucken, was in der Lehre der Apostel steht, wie er heute heilt. Ich bin nicht zur Zeit der Apostel. Da gab es die Bibel noch gar nicht. Das ist ein Zeichen und Wunder der Normalfall gewesen. Das Bibel erst langsam entstanden. Und da hat Gott anders gehandelt. Danach, wo die Heilige Schrift fertig war und die Zeit der Apostel vorbei war, konnte zum Beispiel ein Paulus, und Paulus konnte sogar mit dem Taschentuch heilen, müsst ihr euch vorstellen. Haben Pfingstprediger versucht nachzumachen, indem sie Taschentücher verschickt haben. Paulus konnte sogar mit dem Taschentuch heilen. Aber am Schluss, als die Apostelzeit zu Ende geht, nachdem diese Spezialzeit, und 2. Korinther 12, ab 12 sagt, dass die Apostel spezielle Zeichen hatten. Als diese Zeit zu Ende geht, sagt die Bibel ganz klar, dann ist etwas passiert. Paulus konnte Trophimus nicht mehr heilen. Paulus konnte sich nicht heilen. Paulus konnte Timotheus nicht heilen. Konnte alles nicht mehr. Warum? Weil die Zeit der Apostel zu Ende war. Teilweise stehen diese Dinge in den Timotheusbriefen. Das ist Ende. Timotheusbrief ist der Abschluss von Paulus. Wisst ihr? Und jetzt in der Zeit nach der Apostel. Und Hebräer 2, 3 und 4 sagt klipp und klar, diese Zeichen, wo kranke Heilung der Normalfall war, hatte der Messias, der Herr Jesus und die Ohrenzeuge, das sind die Apostel. Aber danach gibt es einfach drei Möglichkeiten. Das, was der Paulus gemacht hat in 2. Korinther 12, dass ich der Jesus bitte, heile mich. Dann ist es sein freier Entschluss und Wille, ob er mir die Gnadengabe einer Krankenheilung gibt. Entschuldigung, 1. Korinther 12. Ob er mir die Gnadengabe der Krankenheilung gibt, dass er mich heilt. Oder gibt nur eine Ausnahme, Jakobus 5. Das hat einen speziellen Hintergrund. Das kann man nur tun, wenn man mindestens ein zwei- oder dreifaches Zeugnis hat. Die, wo beten sollen, müssen ein klares Ja haben. Der, wo selber betroffen ist, muss ein klares Ja haben. Hat oft mit Krankheit zu tun. Wenn da alle Bedingungen stimmen, dann wird er gesund. Worum man gar nicht reden. Wenn aber die Bedingungen nicht stimmen, wird er auch nicht gesund. Wisst ihr, und von daher muss man einfach sagen, manche Krankheiten, das weißt du nicht. Das musst du einfach ertragen. Du musst einfach sagen, gut Herr, dein Wille geschehe. Das sage ich jetzt so leicht. Ich habe es selber erlebt, nicht nur einmal. Ich sage es immer vorsichtig. Wenn es hart auf hart geht, dann gilt Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da muss ich kommen. Dann wird er mich in den Zustand bringen, dass ich es ertragen kann. 1. Korinther 10, 13. Ich werde es dann ertragen. Und er wird mir durchhelfen. Wenn es der Wille Gottes ist, hatte ich einmal, ich war mal 11 Jahre krank. Kein Arzt hat was gefunden. Keiner. Die Krankheit war von Gott. Mit dem hat er mich so untergehalten. Was denkt ihr, was mit einem Mensch passiert, der einen Charakter hat wie ich und so ein Emotionspaket? Wenn der in der Pfingstbewegung lebt, es wäre eine Katastrophe geworden. Hat Gott ganz einfach geregelt. Wunderbar. Besser konnte es nicht regeln. Er hat mir eine Krankheit geschickt, wo kein Arzt gefunden hat. Hat keiner gefunden. Und durch die Krankheit war ich immer so klein. Ich bin nie übermütig geworden, ich bin immer untergeblieben, weil ich war immer kaputt. als ich die Pfingstbewegung durchschaute, und da habe ich rausgeholt dort, und als ich nicht mehr gefährdet war von dem Ganzen, heißt sie mir plötzlich, geh zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ja, innerlich haben wir noch gesagt, Entschuldigung, zu wie viel Ärzte soll ich noch gehen? Die findet ja nichts. Ich bin zu dem Arzt gegangen, der hat sich das angeguckt, macht eine kleine chemische Untersuchung und sagt dann, Sie haben jetzt schon 12 Jahre diese extreme Entzündungen, warum sind Sie nicht zum Arzt? Sag ich, ich war bei aller Ärzte. Ich war bei Ihrem Vorgänger. Und er sagt, es kann nicht sein, dass er das nicht gefunden hat. Der klipp und klar sagt, es geht gar nicht, dass er das nicht findet. Er hat es nicht gefunden. Merkt ihr, was da war? Da hat der Herr am Arzt die Augen zugehalten. Als die Zeit erfüllt war, dass Gott sein Ziel erreicht hat, hat er die Krankheit einfach weggenommen. Im Sinne von, der Arzt hat es gegeben, hat mir dann Bomben, der Apotheker sagt nur zu mir, das sind ja Bomben, die Sie nehmen müssen, das war eine Penicillintablette, hat er mir gegeben, dann war es weg. Wisst ihr, und so muss man das sehen. Aber jetzt in der Phase, wo Gott es verordnet, wo ich es ertragen muss, da habe ich nur eine Chance, und das ist auch ein Befehl Jesu, jetzt muss ich zu ihm fliehen und bei ihm mein Herz zur Ruhe bringen. Ich muss mein Herz bei ihm ausschütten. Ich muss bei ihm mir den Trost holen. Ich muss mir bei ihm die Hoffnung holen. Alles hole ich bei ihm. Er sagt, komm her, dir das habt. Ja, wisst ihr, wenn du dann Prediger 12,1 aufschlägst, viele von uns können hier ein Lied singen. Ich war zum Beispiel, ich habe es jetzt nicht auf den Monat genau durchzählt, aber so wie ich es in Erinnerung habe, war ich die ersten 40 Jahre meines Berufslebens nicht einmal krankgeschrieben. Und dann kam es knüppeldick. Prediger 12. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Es kommen im Alter oft Tage, wo du sagst, sie gefallen mir nicht. Wo ich plötzlich Krankheit habe und dann ist der Mensch ja so, noch schämt er sich offen seiner Krankheit. Es ist ihm unangenehm. Es ist eine Belastung. Es ist ein Hindernis. Und es muss nicht nur Krankheit sein, sondern im Alter können auch das, was man heute Altersarmut nennt, kommen. Wisst ihr, früher haben die Leute ganz anders gedacht. Ich komme zum Beispiel aus einem Handwerkerbetrieb. Die Handwerkerbetriebe, Bäckerei, Metzgerei, die haben früher alle Folgendes geglaubt. Die haben geglaubt, wenn ich hingehe und ein gutes Objekt mache, gutes Haus baue und da das ganze Geld reinstecke, und meistens sind das nur 2- oder 3-stöckige Häuser gewesen, dann bin ich oben drin und habe praktisch mein Heim und der Rest, der gewerbliche Teil, den vermiete ich und von dem lebe ich. Dann haben sie alle fast nicht die Rentenversicherung eingezahlt. Und da kommt plötzlich eine Altersarmut unbeschreiblicher Art. Und da könnt ihr gucken, ich kenne mich in dem Metier, kenne mich relativ gut aus. Oder war es relativ gut? Ich habe das, was ich gesehen habe, hat mir gereicht, so muss man sagen. Wisst ihr, das sind Dinge, wo im Alter plötzlich etwas kommt. Oder du glaubst, du hast jetzt kriegst du gute Rente, du hast dich nie drum kümmert, was Rente heißt. Wisst ihr, mir hat der Finanzbeamtin gesagt, ach, Herr Kaufmann, wo ich mich aufgeregt habe, wegen der Besteuerung, hat sie gesagt, wir werden in kurzer Zeit die Rente zu 100% besteuern. Du musst die Rente versteuern, wie wenn du ein Arbeitnehmer bist. Wisst ihr, und plötzlich denkt jemand, der kriegt einen Rentenbescheid, vielleicht zur Berechnung, er schickt ja eine Rentenversicherung. Na, glaubst du, das kriege ich? Das kriegst du nie im Leben. So, jetzt kommt Krankenkasse, jetzt musst du nämlich deine Krankenkasse selber zahlen. Und das können ein paar hundert Euro sein, je nachdem, was du Rente kriegst. Gell? Und dann rupfen sie dich an jeder Stelle. Dann musst du Steuer zahlen, wo du es nicht einmal glaubst, dass das möglich ist, dass du Steuern zahlen musst. Wisst ihr, und dann plötzlich ist das Alter nicht mehr schön, oder dann kommt das Nächste, im Alter wirst du einsam. Wisst ihr, dass du plötzlich, ich habe jetzt einen Fall, das ist dramatisch, das war ein Prediger, mit dem redet ein Teil seiner Kinder nicht mehr. Jetzt hat er im Alter nochmal geheiratet. Wahrscheinlich war das seine Rettung. Seine erste Frau ist gestorben, jetzt hat er relativ schnell geheiratet. Wisst ihr, es kann sein, da kann selbst in gläubigen Kreisen eine Vereinsamung kommen. Oder es gibt Leute, die nicht so, wisst ihr, es gibt Leute, die sind so, wenn die ein anderes sehen, fallen sie gleich um den Hals, das gibt's genügend. Dann gibt's aber Leute, die sind gehemmt. Und im Alter wird es alles schlimmer. Ihr könnt ganz sicher sein, alle eure Charakterschwäche werden im Alter schlimmer. Ganz klar. Und das sind dann die Tage, wo du plötzlich dann nicht mehr so bist, dass du schaffst es nicht. Du kannst nicht auf die Leute zugehen, dann vereinsamst du. Da kannst du gar nichts dafür, das ist mal dein Charakter. Und alle diese Dinge können dann bewirken, dass du im Alter Tage hast, wo du sagst, sie gefallen mir nicht. Und wenn die kommen, sagt der Jesus, dann bist du mühselig und beladen, dann komm zu mir. Wisst ihr, es gibt immer nur eine Lösung, egal, Krankheit, Soziale, egal was es ist, das Familiäre. Der Jesus sagt immer das Gleiche, komm, ich muss zu ihm kommen. Dann ersetzt er mir alles, was ich hier nicht habe, gar keine Frage. Oder 1. Timotheus 6, 8, das Finanzielle, das spielt aber eine viel größere Rolle, wie man denkt. Man sagt ja, Geld ist nicht alles. So haben wir auf der Bank immer gesagt, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts, wisst ihr. Ja, das stimmt. Wisst ihr, es geht nicht ums Geld, um reich wird. Aber wenn du nicht das Wasser in die Suppe hast, dann wird es schwierig. Wisst ihr, ich habe Leute kennengelernt auf der Bank. Ich hatte einen Job. Ich habe vom wirklichen Mann, der so arm war, dass er morgens einmal bei mir am Schalter stand, mich gefragt hat, ob ich ihm 1,50 gäbe, dass ich ihn wegkaufen kann. Bis zum Millionär hatte ich alles. Also ich kenne das alles. Ich hatte auch Leute, die mit dem Innenminister ausgeritten sind. Absolute High Society. Und ich habe dann ihren sozialen Abstieg gesehen, bis sie fast in der Gosse waren. Ich habe Manager gesehen, die in Singapur gewohnt haben. Die sind gekommen, die waren so ruiniert, die haben nur ein paar Pfennig gebettelt. Wisst ihr, von daher kenne ich alles. Ich bin doch kein Theoretiker, sondern Praktiker. Ich weiß, was es heißt, wenn es schwierig wird. 1. Timotheus 6, 8 sagt die Bibel ganz einfach. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Aus. Schon mal eine Regel. Die Bibel sagt, du musst einfach zufrieden sein. Das, was der Herr gibt, sei einfach zufrieden. Und dann geh zu ihm, regel alles mit ihm. Du kannst ihm alles sagen, er kann deine Gebete erhören. In Sprüche 16, 3 steht, wenn du ihm deine Werke anbefiehlst, dann macht er, dass deine Gedanken zustande kommen oder deine Pläne. Also er kann deine Gebete erhören, er kann das alles machen. Aber dieses ganze Elend, das ich, und ich sage es jetzt nicht gern, das zeigt sich oft im Alter erst. Wenn man jung ist und dynamisch, da ist das oft nicht so schlimm. Obwohl, da kann es auch schon sein, Geld gibt's alles. Da muss man ganz nüchtern sachlich sagen, dann brauche ich jemanden, der mir innerlich meine Seele stärkt, der mich glaubensmäßig so im Leben hält, dass ich unbeirrt bin im Glauben, der meine Gebete erhört, der für mich kämpft, der mich durchbringt, der mir Lösungen gibt, der alles perfekt macht, und das ist der Herr Jesus. Wie gesagt, klipp und klar, er ist der gute Hirte. Aber er sagt nochmal, es geht nicht, wenn du nicht kommst. Möchte ich nochmal betonen, ich muss kommen. Gell, dann kommt natürlich Römer 12, 18. Das kann in jungen Jahren passieren, das kann in alten Jahren passieren. Das ist ja auch so, wir kommen ja viele von uns aus einer anderen Welt, wo es bestimmte Dinge gar nicht gab, die es jetzt gibt. Ist es möglich, so viel in euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Weißt du, das sind Dinge, Feindschaften. Man darf das nicht unterschätzen. Du kannst keinen Fehler machen. Du kannst geistlich alles richtig machen und kannst trotzdem Menschen haben, die dir feindlich gegenüberstehen. Ich habe einen Kollege, das ist unfassbar, er tut mir leid. Ich habe den Mann gegen meinen Chef dauernd in Schutz nehmen müssen. Wenn ich alles getan hätte, was mein Chef wollte, oder das zugelassen hätte, was mein Chef gemacht hätte, der hätte keine schöne Stunde gehabt. Ich habe mich vor ihn gestellt, habe es geschützt, bin dazwischen gegangen, habe dann von meinem Chef noch eine drüber gekriegt. Habe ich den Kollegen mal getroffen auf der Straße, der ist vor Bitterkeit mir gegenüber fast explodiert, wie böse ich immer zu ihm war. Ich bin da gestanden, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich habe dann eine Kollegin, die ich gut kenne, die auch vom Geistlichen weiß, hat gesagt, du, ich glaube, ich muss mit dem nochmal reden, muss ein Gespräch mit ihm haben und so. Und dann sagt sie, hör auf, du weißt, wie er ist so. Er will das so, er ist verbittert, ist gläubig, interessanterweise. Wisst ihr, was willst du machen? Gegen solche Feindschaften kannst du nichts machen. Das bringt auch nichts, wenn du jetzt dauernd Kontakt suchst und versuchst, das zu klären. Es gibt Dinge, die kannst du nicht klären. Da gilt nur noch eine einzige Bibelstelle. Und zwar Jesaja 9, 5 und 6, wo die Bibel sagt, dass der Jesus der Friedefürst ist. Da kannst du nur eins tun. Zumal Jesus gehe und sage, ich bin mühselig und beladen durch diese Feindschaft. Sei du Friedefürst zwischen mir und ihm. Dann wird er eingreifen. Aber wenn ich nicht komme und zu meinem Jesus gehe und ihm die Situation abgebe, dass er eingreift, passiert nichts. Er muss eingreifen, versteht ihr? Und das ist das alte Lied. Und wir haben es ja vorher gesagt, diese Drangsal, diese Verfolgungen Und Johannes 15, 18, das ist dann wieder eine ganz andere Ebene. Da geht es ums Evangelium. Wisst ihr, du wirst Leute haben, die hassen dich. Da sagt die Bibel, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die Welt hasst mich, weil ich dem Herr Jesus gehöre. Wisst ihr, wenn ich das Wort Jesus sage oder vom Herrn Jesus rede, dann hasst mich die Welt. Das ist einfach normal. Und das gibt Trübsal, das gibt Drangsal, das gibt Betrübnis. Dadurch werde ich belastet. Ich sage es immer ganz hart, es steht nirgends in der Bibel, dass durch diese ganzen Kämpfe, also ich sage es immer vorsichtig, Krankheiten, Alter, Nöte, finanziell, menschlich, soziale Beziehungen, wo es nicht stimmt. Es geht eher auseinander, wo der eine nichts dafür kann, ist euch das klar? Was machst du dann? Du bist doch mühselig, du bist beladen, dann bist du erledigt. Das macht dich kaputt. Das ist ein furchtbarer Kampf. Und die Bibel ist relativ einfach. Sie sagt, es gibt Dinge, die kannst du nicht verhindern, weil die zu dieser Welt gehören. Du hast nur noch einen Ausweg. Ihn. Ich habe jahrelang gelebt im Perfektionismus, wo ich geglaubt habe, du kannst geistlich so leben, dass du allen diesen Dingen aus dem Weg gehen kannst. Dann hat mir der Herr das ganz einfach beigebracht, indem er es zuließ, dass ich diesen Dingen nicht ausweichen konnte. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Und dann saß ich da mit meiner Weisheit, meiner menschlichen Weisheit, meiner Frömmigkeit. Und dann ist mir etwas klar geworden, dass der Herr mir klar gemacht, so brutal, ich kann es, also es war schon deftig, und, aber es war wunderbar. Er hat mir klar gemacht, er hat gesagt, du hast nur ein Problem. Du musst mit mir in Ordnung sein. Die Umstände, wenn du mit mir in Ordnung bist, die dann so laufen, dass sie gegen das Klischee geht, ist nicht mehr dein Problem. Und das ist unser Text. Ich komme zu ihm, bin mühselig beladen, bin kaputt, will von ihm erquickt werden und erwarte jetzt, dass er mir hilft. Und ich darf jetzt nicht dauernd perfektionistisch meine Umstände angucken. Wisst ihr, wenn ihr mal guckt, Paulus zum Beispiel erklärt er mal, wie er gedient hat. Nämlich ein Teil der Anfechtungen kommt auch durch den Dienst. Wenn du Dienst tust im Reich Gottes, kriegst du Anfechtungen. Also ich behaupte jetzt etwas, könnt ihr meine Frau fragen, ob sie es auch so sieht. Ich behaupte, dass von unseren Anfechtungen, die wir haben, und ich kann euch nur eins sagen, die sind manchmal mörderisch. Ich schätze, was kommt von meinem Dienst, was löst es aus? Zwischen 75 und 90% bin ich überzeugt. Ist so. Wenn du jetzt Paulus guckst, es gibt zwei berühmte Kapitel. 2. Korinther 6 und 2. Korinther 4. Zuerst schon mal, 2. Korinther 4 habe ich jetzt zwei Stellen. Vers 10 und 16. 10. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus im Leib herum, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar werde. Und dann Vers 16, wir lassen uns nicht entmutigen, sondern auch wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, Krankheit, Alter, Schwäche, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und dann in Kapitel 6, da hat er dann das Ganze aufgelöst. Ich habe jetzt keine Verse geschrieben, sondern ihr könnt einfach ab Vers 4 das einmal angucken. Da sagt er, wenn man Gott dient, dann sagt er, in vielem standhaften Ausharren. Das heißt, manchmal muss man ausharren, manchmal muss man stur sein. In Bedrängnissen, das gleiche Wort wie Apostelgeschichte 14, 22, durch viele Trübsale ins Reich Gottes einzugehen, in Nöten. Also Paulus hatte Nöte, in Ängsten, er hatte Angst. Unter Schlägen, da wurde sie handgreiflich, im Gefängnissen. Ist bei uns im Westen so gut wie nicht passiert, im Osten schon. In Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, jetzt wechselt's, in Langmut, in Freundlichkeit. Im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten, in der Linken, unter Ehre, unter Schande, bei böser und guter Nachrede. Jetzt wechselt er wieder. Also es kann auch böse sein. Als Verführer und doch wahrhaftig. Und dann sagt er, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben, doch alles besitzen. Er sagt da also praktisch ein Wechselspiel. Am Anfang sagt er, Trübsal. Dann sagt er, und dazwischen wunderbar die geistlichen Dinge. Und am Schluss sagt er, und dann wieder Trübsal. Das ist normal. Wisst ihr, das ist das, was der Gläubige erkennen muss. Es ist normal. Das ist unser Los. Aber es kommt noch was Besonderes. Ich muss zum Herr Jesus gehen und bei ihm mich erquicken lassen und bei ihm zur Ruhe kommen, aus diversen Gründen. Und zwar, dass ich einfach diese Kämpfe durchstehe. Und jetzt kommt noch was Zweites. Es gibt Berufungen Gottes, die kannst du nur ausführen, wenn du bestimmte Dinge erlebst. 2. Korinther 1, 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Da steht wieder das Wort, Dlipsis. Also wieder Apostelgeschichte 14, 22. Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wenn die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Und dann sagt, haben wir Bedrängnis, dann habt ihr Trost. Das heißt, es kann sein, Gott muss dich bestimmte Dinge durchmachen lassen, dass du andere trösten kannst. Auf die Idee kommst du oft gar nicht. Da kommt immer, oh, was habe ich gesündigt? Was habe ich getan? Warum ist das gesehen? Warum lässt Gott das zu? Könnt ihr euch erinnern an den Blindgeborenen? Johannes 9. Wer hat gesündigt? Der oder die Eltern? Gar niemand. Niemand. Hat einen anderen Grund. Und genauso kann es bei uns sein. Wir haben Bedrängnis. Wir haben vielleicht Dinge, wo wir durchleben müssen. Es muss sein. Wegen unserer Berufung. Ich habe Dinge erleben müssen, die waren so bösartig, dass meine Frau mal zu mir gesagt hat, du kannst jetzt so nicht mehr heimkommen. Ich habe es kaum noch ausgehalten. Jahre danach habe ich erkannt, das war genau wegen dem. Wenn Gott es nicht getan hätte, wäre ich untergegangen. Das war reine Gnade und Zubereitung, um geistlich Dienste zu tun und einen Kampf zu kämpfen, den ich nie im Leben bestanden hätte. Ich hätte zum Beispiel mit der Pfingstbewegung, ich hätte es nicht ausgehalten. Ich hätte es psychisch nicht ausgehalten, diese Kämpfe. Als die kamen, war ich innerlich so stahlhart, es hat mir nichts mehr ausgemacht. Gab schon noch Kämpfe, aber es hat mich nicht mehr angegriffen in der Substanz. Weil der Herr mich vorher durch ein Stahlbad hat laufen lassen, das nur ekelhaft war. Anders kann man es nicht nennen. Nur ekelhaft. Nicht dauernd. Das macht er auch nicht, gell? Er macht es immer so, dass du zwischendurch wieder so eine Oase hast, wo du Ruhe hast. Aber das Grundproblem war da. Und das ist unsere Zubereitung. Das ist der positive Aspekt von dieser ganzen Sache. Aber wenn ich da drin bin, muss ich genauso kommen. Das mühselig und beladen sei, ist nicht nur vom Lebenskampf, das kann auch von diesen Kämpfen sein. Und dann gibt's noch was. Das habe ich, wie soll ich sagen, vielleicht als das Wichtigste erachtet. Hebräer 12, 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen. Da steht im Griechischen den Trost, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist dein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem haben wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns vor wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Entschuldigung, will ich da geübt sein? Es ist einfach normal. Das heißt, ich habe drei Quellen, wo ich wirklich ein Problem habe, dass ich so belastet bin oder so Druck habe, dass ich zum Jesus kommen muss. Der Lebenskampf generell. Der hat einfach mit dem Sündenfall zu tun. Und als dass ich ein Mensch bin, dass ich krank werde, dass ich alt werde, dass ich meinen Lebensunterhalt verdienen muss, dass ich schaffen muss, dass ich unter Umständen verheiratet bin oder der wo nicht verheiratet ist, hat wieder das Problem, dass er nicht verheiratet ist. Wisst ihr, jeder hat seine Probleme. Da kann man das drehen und wenden, wie man will. Und das ist der Lebenskampf. Das zweite ist, dass Gott mir bestimmte Dinge auferlegt, dass er mich zubereitet, dass ich andere helfen kann. Wenn ich das nicht durchlebe, kann ich andere nicht helfen. Und das dritte ist, dass er mich einfach züchtigen muss, dass er mich zurechtbringen muss, dass unsere Sündenatur so schrecklich ist, dass er mich in die Erziehung nehmen muss, dass ich überhaupt geistlich richtig laufe. Und aus diesen drei Gründen kommt das Ganze. Das heißt, da kommt unser Lebenskampf her und da kommt auch das her, dass ich zum Beispiel mühselig bin, dass ich beladen bin, dass ich die Nase voll habe, dass ich denke, ich kann nicht mehr, dass ich fertig bin, dass ich erledigt bin und nicht mehr weiß, was ich machen soll. Bis und. Jetzt sagt der Jesus ganz einfach, komm. Und wenn der Jesus sagt, komm, dann meint er's. Und so, nur Beispiel, Matthäus 22,4. Siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meinen Ochsen und das Maschvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Das heißt, es ist alles bereit, es ist ein vollkommenes Opfer da, ich muss nur kommen. Es ist euch übrigens auffallen, warum in Hebräer 12 Söhne steht. Das ist ganz einfach, weil die Errettung männlich ist, das ist die Sohnschaft. Die Schwestern haben genauso das Gleiche, das ist gar keine Frage. Das kommt, weil die Erlösung männlich ist, die Sohnschaft, die Gottessohnschaft vom Herr Jesus. Und jetzt sagt er hier klipp und klar, wir müssen im Prinzip kommen. Genauso Johannes 6,44 schon bei der Bekehrung, da sagt die Bibel, der Vater zieht zum Sohn, aber wenn der Vater zum Sohn zieht und ich nicht komme, passiert gar nichts. Darum stimmt ja der Calvinismus nicht, wir werden nicht zwangsbekehrt, sondern stimmen wir gleich. Der Vater zieht durch den Heiligen Geist zum Sohn, aber wenn ich Nein sage, da passiert gar nichts. Wisst ihr, ich habe 4 Jahre lang, wo Gott mich zu seinem Sohn gezogen hat, habe ich Nein gesagt. Ich habe es gewusst. Ich habe genau gewusst, ich widerstehe. Und erst als Gott mich am Donnerstag, 30.05.1974, so weit hatte, da habe ich meinen Widerstand aufgegeben und da bin ich durchgebrochen zur Wiedergeburt. Aber ich kann widerstehen. Ich kann das. Das ist das Problem. Ich kann entscheiden, ob ich komme oder nicht. Und das ist auch für unseren Text wichtig. Wenn der Jesus sagt, kommt her, dann kann ich frei entscheiden, ob ich kommen will oder nicht. Das muss klar sein. Wisst ihr, ein Hohelied ist ja berühmt, wo schattenbildlich das Verhältnis von der Gemeinde zum Herrn Jesus, also auch von der einzelnen Seele, abbildet. Und da hat es wunderbare Dinge, wo zum Beispiel Hohelied 2, Vers 10, mein Geliebter beginnt und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, komm her, meine Schöne. Er sagt, komm. Wisst ihr, und von daher musst du einfach ganz nüchtern sachlich sehen, es ist immer das Gleiche, es heißt dann im Endeffekt vom Herr Jesus, komm, und wer kommt, der wird dann erleben, dass er ihm hilft, wer nicht kommt, da passiert nichts. Wisst ihr, das ist das Problem. Offenbarung 22,17, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und das ist halt einfach das Prinzip. Wisst ihr, ich muss geistlich, dass ich geistlich richtig reagiere, muss ich zuerst einmal das begreifen, was wir zum Anfang uns angesehen haben. Ich muss begreifen, woher kommt denn das Belastetsein? Woher kommt denn meine Kämpfe? Woher kommt das? Das kommt auf unsere Seele. Es gibt Leute, die sind weniger empfindlich, dann gibt es Leute, die sind wieder mehr empfindlich. Es gibt Leute, die sind gar nicht sensibel, und dann gibt es Leute, die sind hochsensibel. Und eine Frau reagiert nochmal ganz anders wie ein Mann. Wisst ihr, das Dümmste, was ich in meinem Leben je gehört habe, vom Sozialen her, ist das, was Gender sagt, dass Mann und Frau gleich sind. Entschuldigung. Wenn Mann und Frau gleich sind, bin ich ein Narr. Der körperliche Unterschied zwischen Mann und Frau ist ein Klacks im Vergleich zum seelischen Unterschied. Ich lese gerade ein Buch von amerikanischen Wissenschaftlern. Die lassen sich ziemlich drüber aus und sagen, wie kann man so dumm sein, sowas zu verbreiten. Die sagen klipp und klar, wissenschaftlich können wir euch alles nachweisen, was für Unterschiede sind. Eine Frau hat ein völlig anderes Gehirn wie ein Mann. Eine Frau hat einen anderen Stoffwechsel. Selbst der Wasseranteil im Körper ist völlig anders. Eine Frau reagiert seelisch völlig anders. Das Buch ist für mich super. Ich habe jetzt endlich eine Ausrede meiner Frau gegenüber. Ich sage immer zu ihr, guck, ich kann gar nichts dafür. Da steht, so ist der Mann. Naja, ist ja so. Zum Beispiel, der Mann ist von Gott geschaffen fürs Außerverhältnis. Er war der Jäger. Er war der Kämpfer, der Krieger. Die Frau war innen. Jetzt hat Gott die Frau so geschaffen, der beschreibt es wunderbar. Der sagt, die Frau sieht Dinge. Wisst ihr, zusammen machen wir es mal einfach. Mir fällt eine Nadel runter. Ich finde die nicht. Meine Frau guckt ja einmal auf den Boden, hat sie. Ihr Hirn ist programmiert auf das nähere Umfeld. Auf die Ferne sehe ich alles, sieht meine Frau nicht. Wisst ihr, das sind Dinge, Außenwirkung, Innenwirkung. Gott hat den Menschen so geschaffen, wie er ist. Und das ist einfach so. Da kommt unser Charakter dazu, da kommt unsere Erbanlage dazu. Das alles kommt dazu und das alles bewirkt, dass wir einfach bestimmte Kämpfe und bestimmte Dinge haben. Wer ist der Einzige, der das hundertprozentig blickt? Doch ich nicht. Der Einzige, der das hundertprozentig versteht, hundertprozentig lösen kann, ist der Herr Jesus. Was sagt Johannes 2? Er wusste genau, was im Menschen war. Niemand musste ihm was sagen. Er ist der Einzige, der mir jetzt zeigen kann, wie ich richtig reagiere. Er ist der Einzige, der mir das Richtige gibt, wenn ich komme. Also muss ich mit allem zu ihm kommen, was mich belastet, egal wo das herkommt. Ob es aus meinem Mensch sei, aus meinem Geschlecht kommt, aus meinem Charakter, aus meinem Beruf, aus meiner Ehe, aus meiner Nachbarschaft, aus meiner Familie, von den Kindern, von den Eltern, das spielt überhaupt keine Rolle. Der Einzige, der das regeln kann und mich völlig zur Ruhe bringen kann, ist er. Wisst ihr, wie oft habe ich schon betet, Herr Jesus, sei Friede fürst zwischen mir und dem anderen Menschen, egal wer es ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal nicht funktioniert hätte. Der Herr greift ein. Greift vielleicht nicht schnell ein, aber er greift ein. Langfristig bringt er uns durch. Aber ich muss kommen. Psalm 81,7. Jetzt muss man einfach sehen, wie handelt der Herr Jesus? Wie macht er das, was in unserem Text steht? Die Bibel sagt ja, er wird mich erquicken. Und er sagt, seine Last, das sehen wir nachher, und sein Joch ist einfach. Oder leicht. Psalm 81,7 ist eine der wichtigsten Bibelstellen, die ich kenne. Ich habe die Last von seiner Schulter genommen. Seine Hände sind den Tragkorb losgeworden. Also jetzt kann man das auch vom Hebräischen vor allem her, wie man das übersetzt, sei egal. Ich sage mal, was das wohl heißt. Das heißt wohl, ich habe einen Korb voll Lasten auf meiner Schulter. Und ich habe den in meine Hände. Jetzt geht der Jesus her und nimmt meine Hände weg. Meine Hände sind der Tragkorb los. Und dann hält er den Tragkorb. Er nimmt den Tragkorb, die Last unter Umständen nicht weg. Aber er trägt sie für mich. Das meint die Bibelstelle. Steht hier. Und da kommt meine Seele zur Ruhe. Wissen wir auch ein Typ, ich habe schon oft gesagt, warum muss ich das alles mitmachen? Wir brauchen das, je nachdem, was wir für Berufung haben. Aber eins ist klar, er bringt uns durch. Wisst ihr, und er ist der, der uns den Tragkorb wegnimmt, der uns aber erquickt. Ruth ist ein typisches Beispiel, wobei Ruth nichts Problem war. Wisst ihr, das Buch Ruth hat ja nur eine einzige Problemperson, die heißt Naomi. Steht ihr? Nicht Ruth war das Problem. Und in Ruth 4,15 sagt dann die Schrift was Wunderbares. Der wird nun deine Seele erquicken. Die ist doch unterdurch, die sagt, nenn mich Mara, weil es mir so bitter ist. Und dann am Schluss kommt der Löser, der Erlöser, der Herr Jesus. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Ist doch herrlich, oder? Schattenbild auf der Jesus. Im Alter, du bringst uns durch. Und er wird die Seele erquicken. Und dann sagt die Bibel in unserem Text, in Matthäus 11, das ist eine relativ einfache Sache. Er sagt, er wird dich erquicken. Und zwar, wenn du sein Joch auf dich nimmst. Und er sagt, er ist sanftmütig, er ist von Herzen demütig. Das heißt, er wird hier in Sanftheit mit mir umgehen. Er wird es wunderbar machen und meine Seele wird Ruhe finden. Und dann sagt er, dieses Joch ist sanft und die Last ist leicht. Ja, was ist das Joch? Ist das Kreuz. Und das ist eine der vertretesten Lehren, die ich je gehört habe, dass man sagt, ich muss meine Last tragen und das ist mein Kreuz. Mein Kreuz ist was völlig anderes. Mein Kreuz ist, dieses Joch heißt, ich halte mich für mit Christus gekreuzigt. Ich bin tot. Ich sag, Herr, du hast auch mein Leid, meine Betrübnis, meine Trübsal, alles, was mich quält, hast du im Endeffekt, als ich mit dir gestorben und auferstanden bin, begraben. Es ist tot. Eine Schwester sagt zu mir, sie kam nie auf die Idee, sich für die Sorgen für tot zu halten. Sie hat gesagt, ich habe mich immer für die Sünde für tot gehalten. Es hat funktioniert. Hat sie gesagt, jetzt muss ich wohl anfangen, mich auch für die Sorgen für tot zu halten. Wenn nämlich tot bist für die Sorgen, kannst du keine haben. Und das ist genau das, wo ich das annehme, was der Jesus tut. Sei vollkommenes Opfer, dass er mich dann zur Ruhe bringt, indem er mir das Joch klar macht. Das Kreuz wirken lässt bei mir, indem ich es im Glauben annehme. Dazu muss er das tun, was er bei den Emmaus-Jüngern getan hat. Dazu muss er mir die Schrift öffnen, dass ich es verstehe. Dann nehme ich sie kindlich im Glauben an und da kommt meine Seele völlig zur Ruhe. Wisst ihr, und die Bibel sagt, er ist sanftmütig. Er ist von Herzen demütig. Wir müssen das einfach akzeptieren. Er ist nicht wie wir. Wir sind, darf ich es mal so sagen, die Männer sind ja meistens böse mit mir, aber wir sind launisch, Männer wie Frauen, wir sind launisch. Wir hängen von unseren Umständen ab, ist einfach so. Drei mehr, der andere weniger. In Jesaja 42,3, das ist eine Parallelstelle aus dem Matthäus-Evangelium. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgemäß wird er das Recht hervorbringen. Das heißt, er ist so sanftmütig, dass wenn mein Docht geistlich nur noch glimmt, dass er ihn nicht auslöscht. Wenn ich schon angeschlagen bin, bricht er mich nicht, sondern er heilt mich, er bringt mich wieder zurecht. Aus dem Grund sagt die Bibel, jetzt kommen wir zu einem der schönsten Schattenbilder der gesamten Heiligen Schrift. Das steht im Sacharja 9,9. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Die hat eine ganz hohe Bedeutung. Und zwar, da wird der Herr Jesus beschrieben. Da heißt es, frohlocke du Tochter Zion, jauchze du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Er ist der Retter, der Heiland. Jetzt erklärt sie demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, auf einem Jungen. Da hast du ein Bild, er kommt, er ist demütig, und auf was für einen Weg kommt er? Er reitet auf einem Esel. Esel, 2. Mose 13, 13, war das einzige Tier, das durch ein stellvertretendes Opfer erlöst wurde. Und damit sagt die Bibel, er ist vollständig demütig, er ist vollständig sanftmütig, er ist dein Retter, und er bringt dir der Esel, und zwar das Junge, das spielt für die Geburt, für Wiedergeburt. Mit der Wiedergeburt hast du das vollkommene Opfer. Er bringt dir jetzt dieses vollkommene Opfer und durch das kannst du völlig zur Ruhe kommen. Und wie demütig er ist, das sieht man, dass er, könnt ihr in Ruhe nachlesen, Philipper 2, 6 und Folgeverse, dass er diese Lichtswelt beim Vater verlassen hat und sich erniedrigt hat. Die Bibel beschreibt es und sagt, bis zum Tod am Kreuz. Das ist erst, wie er bereit ist, unter durchzugehen. Wisst ihr, und dann können wir uns nicht mehr beschweren, oder? Wenn du das siehst, was er getan hat, dann können wir uns wohl nicht mehr beschweren. Dann sagt die Bibel, dann werdet ihr Ruhe finden. Hebräer 4 sagt klipp und klar, das wäre eigentlich die Normalwirkung der Erlösung, aber die ist auch oft bei Erlösten nicht da. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch, das sind die Gläubiger, herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während er doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe hat oder sie besteht. Wisst ihr, er sagt Vers 3, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Das passiert bei der Wiedergeburt. Aber die Frage ist, ob wir drinbleiben. Er sagt, weil nämlich die Werke seit grundlegend der Welt beendet waren. Ich brauche jetzt Gott nichts mehr beweisen oder was bringen, sondern muss nur das vollkommene Opfer annehmen. Dann heißt 9, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorhanden. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jede Ruhe einzugehen. Damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Und da steht das furchtbare Wort, die Weigerung zu glauben. Jetzt sind wir wieder bei dem Befehl, komm. Jetzt sind wir wieder bei dem Unbeirrtsein, dass wir nicht im Glauben irre werden. Und schließt sich der Kreis. Die Bibel sagt klipp und klar, die Ruhe in Christus ist, wenn ich einfach zum Herr Jesus komme und bei ihm alles ablade. Und sei vollkommenes Opfer für mich annehmen und sag, du hast mich erlöst, du hast mich mit dir sterben und auferstehen lassen, es kann mir nichts mehr etwas anhaben. Und wenn er dir die Parallelstelle nur lässt, 4. Mose 10, 33, da heißt, manchmal musst du ausgehen und einen Ruheplatz erkunden. Und der einzige Ruheplatz für uns ist beim Herr Jesus in Christus, wenn wir kommen. Wenn wir kommen und das Opfer annehmen, dann kommt unsere Seele zur Ruhe. Wenn ich zum Beispiel vor Sorge nicht mehr weiß, was tun, und ich komme zu meinem Jesus, dann fällt mir ein, er ist demütig, er ist sanftmütig, er hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Er redet auf meinem Esel, er bringt stellvertretende Opfer. Da muss ich einfach kommen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich den Sorger genauso gestorben bin wie den Sünder. Ich bin tot, bin mit dir auferstanden. Dann werden meine Sorger weggehen, dann komme ich zur Ruhe. Also ich komme immer zu dem, was er mir bringt. Er bringt mir das vollkommene Opfer, ich nehme das einfach wie ein kleines Kind an. Und dann komme ich zur Ruhe. Und dann, ich habe die Stelle vorher schon gelesen, der erste Teil, 2. Korinther 4, 16, 17, das ist von letzter Bedeutung.
Das war auch Paulus sein Motto gewesen in allen diesen Kämpfen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, wisst ihr, das kann viele Gründe haben, wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Mein innerer Mensch hat keine grauen Haare. Der hat keine Arthrose. Der hat keine leichten Anflüge von Demenz. Hat er alles nicht. Der ist vollkommen frisch. Wenn ich geistlich richtig laufe, ist mein innerer Mensch vollkommen frisch. Denn unsere Bedrängnis, da haben wir wieder das Wort Lipsis, das ist immer das Wort Apostelgeschichte 14, 22, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das heißt, sobald wir beginnen, zum Jesus zu fliehen, also wir kommen, so wie er es gesagt hat, wir kommen. Wir nehmen das, was er uns gebracht hat, diesen Esel, dieses vollkommene Opfer an. Wir glauben, dass er es nur gut mit uns meint, dass er unseren Docht nicht auslöscht, uns nicht voll zerbricht, sondern dass er uns vollkommen als guter Hirte zurechtbringt, dass er uns völlig erquickt, dass wir nicht untergehen werden. Das muss einfach klar sein, es muss der Normalzustand sein. Und jetzt sagt er in Römer 8, 18, der Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, Leiden, das ist halt so, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich verstehe die Stelle so, in der Zukunft, aber auch hier schon. Er greift jetzt hier schon ein und ich lese uns das nochmal unseren Text, dass das nochmal klar ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Regel ohne Ausnahme. Es gibt niemand auf dieser Welt, gläubig oder ungläubig, der nicht mühselig und beladen ist durch diese ganzen Kämpfe. Das ist einfach normal. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, so will ich euch erquicken. Das heißt, 1. Johannes 5,15 sagt klipp und klar, wenn wir etwas im Wille Gottes bittet, wird er es tun. Wenn ich jetzt komme und sage, Herr, ich bin völlig belastet, völlig beladen, ich kann fast nicht mehr, erquicke mich. Und das ist das der Wille Gottes. Das Gebet wird 100% erhört. Das ist ganz wichtig. Es wird erhört, wenn es der Wille Gottes ist. Aber jetzt sagt er, aber jetzt müsst ihr was tun. Nehmt auf euch mein Joch. Halt dich nämlich für mit Christus gekreuzigt und lernt von mir. Jetzt kannst du lernen von ihm, wie dem Evangelium liest und genau guckst, wie hat er reagiert. Wo hat er sich gewehrt, wo hat er sich nicht gewehrt, wo hat er es einfach über sich ergehen lassen, kannst du ganz genau lernen. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da kommt wieder Sacharja 9. Da kommt, dass er der gute Hirte ist, keiner zu Schande wird, der zu ihm kommt, dass er Mitleid mit meiner Schwachheit hat und dann sagt er, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, in der Ruhe in Christus. Das kommt meine Seele zur Ruhe. Was sagt Paulus? Wir müssen eure Seele stärken, dass ihr nicht im Glaube irre werdet. Sobald meine Seele zur Ruhe kommt, hast du glaubensmäßig keine Probleme. Ist deine Seele aufgewühlt, hast du Probleme. Ist einfach Fakt. Lass ich meine Seele von meinem Jesus zur Ruhe bringen, habe ich glaubensmäßig keine Probleme. Ist das nicht der Fall, dann klemmt's. Und er sagt nochmal, mein Joch ist sanft. Also das Kreuz, wenn ich das annehme, ist eine sanfte Sache. Meine Last ist leicht, ist vollkommen harmlos. Und er geht hin, Psalm 81,7, und nimmt diesen Tragkorb für mich. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Wichtigsten. Ich muss kommen. Ihr begreift, wenn der Teufel anfängt, mich anzulügen, das macht er. Dann erzählt ihr mir alles, wie schrecklich das bei mir ist, dass bei den anderen nicht so ist. Das ist nur bei dir so. Du bist der Ärmste. Sagt euch das nicht. Mir sagt ihr das immer. Du bist der Ärmste. Du hast mehr Kämpfe wie alle anderen. Die hat ja gar keine Ahnung, wie schrecklich das bei dir ist. Sagt er dir immer. Und sagt er, guck mal, und Gott lässt das zu. Eigentlich hast du das doch gar nicht verdient. Kennt ihr die Stimme? Wisst ihr, das ist alles Unsinn. So, ich muss einfach kommen und sagen, Herr, jetzt ist das da, dann fliehe ich zu meinem Jesus, ich komme, nehme das vollkommene Opfer vor mich an und da warte ich jetzt von ganzem Herzen, glaubensmäßig, dass er eingreift und mich zur Ruhe bringt. Und genau das ist der Sinn von diesem ganzen Abschnitt, von dieser Passage. Und er sagt klipp und klar, das ist eine Sache, da wirst du erstens zur Ruhe kommen, es ist eine leichte Sache, es wird keine große Belastung sein, es ist kein großer Aufwand. Es ist etwas Wunderbares, wenn mir alles von ihm kommt und nicht von mir. Aber ich muss zwei Dinge tun. Ich muss es glauben, dass es so ist. Und dann muss ich kommen. Wenn ich das nicht mache, wisst ihr, was dann passiert? Nichts. Oder es passiert schon was. Dann gehe ich zugrunde. Dann machen mich die Lasten kaputt. Wenn ich aber komme, hat der Teufel keine Chance. Wisst ihr, wer auch keine Chance hat? Das freut mich besonders. Meine Seele hat keine Chance. Sie kann ihr Spiel nicht treiben. Sie muss dann gehorchen. Nämlich meinem Geist. Ist doch wunderbar. Ich möchte beten. Jesus, danke dir für den Gnadentag. Ich möchte einfach auch danken, dass egal was über unser Haupt geht, egal ob es aus unserer Situation als Mensch die gefallene Kreatur sind, ob es aus unserer Menschennatur kommt, aus unserem geistlichen Leben, aus unseren Kämpfen, aus den Erfechtungen, wenn wir gläubig sind, aus deiner Zubereitung oder aber aus der Erziehung des Vaters, egal was es ist, dass du letztendlich der gute Hirte bist und du bist sanftmütig, du bist demütig, du reitest auf dem Esel, du bringst uns das vollkommene Opfer und wir können diese Last, dass dein Blut uns reinmacht von aller Sünde, dass wir mit dir gekreuzigt sind, dass unser ganzer Elendsweg von dir begraben wurde und dass wir drum innerlich völlig ruhig sein können, so wie Paulus das ausschreibt, dass wir nicht verzaget, nicht zu Schande werdet und nicht zurückweichet, dass das einfach passiert und dass du es bist, der es wirkt, aber dass wir kommen müssen. Jetzt gib uns einfach den Mut zu kommen. Gib uns aber auch erleuchtete Augen, dass wir begreifen, dass wir nur kommen müssen und bei dir das wie kleine Kinder in Empfang zu nehmen und dass du dann unsere Seele zur Ruhe bringst. Wir beten dich dafür an. Amen.